Willkommen bei unserer ersten und wahrscheinlich auch nur eins Locarno-Podcast. Diesmal bin ich hier mit, ihr kennt ihn vielleicht schon vom letzten Jahr, meinem Kollegen Malik. Und ich weiß, er ist ja nicht Schweizer, er ist ja in erster Linie Genfer. Das weiß ich. Hallo Malik.
Hallo Lina.
Wir sind jetzt fast schon in der Halbzeit des Festivals. Es ging los am 6. und heute ist, wenn ich noch nicht ganz das Zeitgefühl verloren habe, der 11. Das heißt, wir sind so ziemlich gut auf der Mittellinie.
Ja, genau.
Ich fragte am Anfang immer so ganz gern, wie wir es auch bei unseren anderen Podcasts machen, wie geht's bei dir mit der Müdigkeit, mit der Erschöpfung, mit der Begeisterung? Auf welchem Level bist du da so, Malik?
Ich bin total durch. Schon, weil ich so viel am Anfang Interviews hatte, dass ich mit meiner Agenda anplanen musste. Und jetzt schon mal ein bisschen down, weil nur 3 Interviews zu machen habe jetzt.
Bei mir ist es auch so ein komischer leerer Tag, weil ich auch am Anfang nicht ganz so viele Interviews hatte wie du. Also Malik macht wesentlich mehr Interviews als ich, auch mit größeren Talenten, berühmteren Namen. Nein. Ich habe heute irgendwie einen leeren Tag und hatte am Anfang auch fast jeden Tag ein Interview, aber eins geht ja noch. Und dazwischen dann aber immer die Pressevorführungen und man hat eben noch ganz viele Screener. Hier gibt es eine sehr gute digitale Bibliothek bei diesem Festival, was eigentlich auch super ist, aber manchmal ist das so, das ist fast bei Festival schon eine Erlösung, ist bei meinem Film, wenn man irgendeine Ausrede hat, den nicht gucken zu müssen.
Ja, stimmt.
Aber wir reden natürlich jetzt über die Filme, die wir gesehen haben. Ja. Nämlich erstmal über den Wettbewerb. Ihr wisst ja, da läuft so alles Mögliche an Filmen, die nicht ganz so super bekannt sind wie die, die wir sonst in Cannes und nachher in Venedig sehen. Wir haben hier zum Beispiel Donkey Days von Rosanne Peele. Wir haben Dracula von Rado Jude, so einer der größeren Namen, Alexandre Kubritzis, Dry Leaf, von Fabrice Aragno, The Lake, Ben Rivers, Mare's Nest und auch noch von dem berüchtigten Abdel Kishishe, den wir zumindest einmal nennen müssen, einfach dann, weil ihr wisst, der ist im Wettbewerb, man kennt ihn, leider aus nicht unbedingt filmverbundenen Gründen, aber das sind so die Leute, die hier vertreten sind. Gab es denn schon Werke, die dir besonders gut gefallen haben, besonders aus dem Wettbewerb?
Also aus dem Wettbewerb bis jetzt, der deutsche Film Sehnsucht in Sungerhausen, denke ich, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe gerade jetzt Le Bambini gesehen, so ist ein bisschen frisch, aber das fand ich auch sehr, sehr gut. Und natürlich mein Lieblings-Radu Jude-Filme Dracula. Ich habe auch Dry Leaf gesehen und auch sehr, sehr interessant.
Fangen wir doch mal am besten gleich ein bisschen an, über den Radu Jude zu reden. Das ist so eine Dracula-Story und ich gebe ehrlich zu, für mich war das alles so ein bisschen zu lang und zu anstrengend. Aber er hat ja angefangen mit ganz dramatisch, klassisch narrativen Geschichten, oft sehr sozialkritisch. In der jetzigen Zeit aber hat er diesen Film, der ist ja fast so eine Collage-Technik.
Ja, das ist ein bisschen, was er macht seit ein paar Jahren, Collages für seine Filme. Und man sieht verschiedene Geschichten eigentlich. Ich bin einverstanden, es ist eine Zumutung. Ich würde nicht alle Leute empfehlen, dorthin zu gehen, aber es lohnt sich die Reise, weil es ist total verrückt.
Da kann ich definitiv zustimmen. Dieser Film ist wirklich total abgedreht. Er ist komplett mit einem iPhone gedreht und das ist ja noch nicht so ungewöhnlich. Wir hatten ja auch vergleichsweise konventionelle Filme wie Radu Judes letzten Film Continental 25, der ja eine klassische Dramaturgie verfolgt, der ist dialogbasiert, er ist wesentlich ruhiger. Auch der war komplett mit dem iPhone gemacht, ohne dass es jetzt besonders visuell auffallend wäre, aber dieser Film hier ist wirklich wild durchmixt von Kurzgeschichten. Wir haben in der Luft hängende Episoden, wir haben die für Radu Judes Kurzfilme, auch klassischen Fake-Werbespots, die dann plötzlich im Film sind. Und Dracula ist so eine Art wiederkehrendes Motiv in dem Film, aber es ist definitiv keine klassische Vampirgeschichte.
Nein. Und es gibt auch einen Vampirer. Das ist gut.
Es gibt Vampire, genau. Ja. Es gibt auch Zombies.
Ja, genau. Ein bisschen alles. Und was ich meine, ist, dass er zeigt uns, dass die Obscenity ist nicht Sex, das du zeigst, oder Blut, das du zeigst auf dem Leinwand. Es ist fast, was wir konsumieren als Geschichten, also wie wir konsumieren die Kultur und die Geschichte auch. Also von Dracula zum Beispiel, man gibt einen Dracula-Park. Und das ist obszen eigentlich. Weil das ist reiner Kapitalismus über Geschichte. Ich finde das sehr lustig und sehr erfreulich. Also es macht mir Freude, das zu sehen, dass er überhaupt keine Hemmungen hat und macht einfach, was er will und zeigt uns, dass wir, wenn wir diese Trash-Kino oder Trash-Kultur wollen, dann kann er uns auch das anbieten.
Ja, das ist interessant, dein Roundtable-Interview mit ihm. Ich weiß, du hattest ein 2-to-1 gesagt, dass er oft angesprochen wurde, er soll doch mal einen kommerziellen Film machen. Und dann dachte, okay, dann nehme ich alles jetzt in einen Film, was super kommerziell ist, so Vampire, Zombies, Blut, Massaker, flachen Humor, ganz viel, also Sex. Wir haben jetzt aber Sex in dem Film nicht im Sinne von Sexszenen, sondern es ist oft so abstrakt, dass es eigentlich nur noch albern wirkt. So wenn dann irgendwie einer so einen riesigen Dildo durch die Luft wedelt oder so, das ist gar nicht mehr irgendwie erotisch oder in dem Sinne überhaupt sexuell. Das ist einfach nur noch so ein verrücktes Spielzeug oder so eine groteske Sache. Also könnte man sich diesen Film auch eigentlich ohne besondere Altersfreigabe abgeben, weil auch die Blutszenen eben so sind, dass man sieht, dass das Kunstblut ist. Es ist alles wirklich ganz surreal.
Ja, aber was denkst du, dass zum Beispiel, dass nicht nur Dracula und ein Vampir macht, aber eine Frau, die auch Vampira heißt, das ist nicht so oft, dass man das sieht? Wie denkst du da?
Weibliche Vampire hatten wir schon öfter auf der Leinwand. Catherine Deneuve und so und The Hunger und all diese klassischen Figuren. Das, also diese Camilla-Figur, diese typische, aber das war mir dann wieder so dieses, da habe ich mal so ein Problem mit Rado Jude, weil er irgendwann mal dazu übergegangen ist, dass er seine Kapitalismuskritik und Systemkritik immer an weiblichen Figuren abarbeitet. Und das kann man einmal machen, aber wenn man ist, so wie in Continente und davor ja auch in...
ich weiß auch nicht mehr den Titel der Berlinale.
Erwartet nicht zu viel vom Ende der Welt oder
ja,
so.
Ja, und auch diese Berlinale Gewinner, aber auch eine Frau.
Looney Porn.
Ja, exactly.
Also ihr seht schon, es gibt sogar so viele, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, welche, aber das ist definitiv so ein wiederkehrendes Element und das gehört mich, weil er sich da so ein bisschen drauf festgesetzt hat und dann auch immer noch so viel überflüssigen, realen Sex reinbringt. Ich habe kein Problem mit Sexualität und Nacktheit, aber in diesem Rahmen wirkt es denn für mich zu platt. Trotzdem hat der Film aber definitiv ein anarchisches Element und ich würde euch auch nicht abraten davon, den anzusehen. Also setzt euch damit auseinander. Ich sehe definitiv lieber sowas Interessantes, was einen herausfordert, als immer wieder das gleiche glatte Hollywood-Drama.
Genau. Ja, genau.
Und dann hattest du einen anderen Film erwähnt, den ich auch sehr interessant fand, der mir wesentlich besser gefiel, nämlich Alexandre Kobritzes Dry Leaf.
Dry Leaf, ja.
Man kann den Film ganz knapp zusammenfassen. Ein Vater sucht seine Tochter, die nicht wirklich verschollen ist, sondern mehr auf einer Fototour zu Fußballstadien, die abgerissen werden sollen. Und der Vater wird begleitet von einem Kindheitsfreund dieser Tochter. Aber der Clou an dieser Geschichte, der so eine Art magisch-realistisches Element da reinbringt, ist, dieser Film ist geschildert aus der Perspektive des Kindheitsfreundes, der unsichtbar ist.
Ja.
Also es ist quasi so viel, wie viele Kinder einen unsichtbaren Freund oder unsichtbaren Gefährten haben, ist, dass diese Figur aus deren Perspektive, man sieht diese Figur auch nie, Kobritze die Handlung verfolgt, die auch sehr ruhig und episodisch verläuft.
Das ist auch eine Zumutung für Leute, die nicht daran gewöhnt, so kontemplativ und langsamer Film sind. Aber was du sagst von unsichtbaren Leuten, es ist nicht nur der Freund, der unsichtbar ist. Es gibt auch andere Wohner von Dorf, die unsichtbar sind. Er spricht mit denen. Es gibt ein großer Raum von Interpretation. Also ich mache das Interview morgen. Also ich weiß noch nicht genau. Aber für mich, meine Interpretation ist auch, es ist vielleicht für mich auch wie ein Sinnbild für was passiert jetzt in Georgien. Und die Leute gehen einfach weg oder sie verschwinden im Gefängnis. Also ich habe mir gedacht, dieses Motiv von Unsichtbarkeit ist wirklich oft im Film gewesen und nicht nur dieser Charakter.
Absolut. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Strukturen, die verschwinden. Also alte Strukturen, die abgerissen werden, die ersetzt werden. Wir haben dieses Gentrifizierungsmotiv, aber auch so einen bestimmten strukturellen Zerfall, wenn ländliche Gegenden sich quasi desintegrieren, weil die Leute keine Arbeit mehr finden, weil die Leute wegziehen oder wegziehen müssen, weil diese Gegend einfach völlig abstirbt. Eben auch dieses unsichtbare Element als das, was du sagst, dieses Soziale, dass Leute verschwinden, dass sich Gesellschaftsstrukturen, gerade die marginalisierten Menschen, immer weiter entweder in einen sozialen Randraum gedrängt werden oder sogar in politischer Repression im Gefängnis landen und dann einfach nur
emigrieren.
Weg sind.
Ja.
Oder eben diese Immigrationswellen, also Wirtschaftsimmigration, dass es eben keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie sozial durchzukommen. Auch wenn es sehr verspielt vielleicht klingt, ist es definitiv ein Film mit sehr, sehr ernsten Themen. Man könnte auch vermuten, dass Kobritze den so langsam macht, damit man nachdenken kann.
Ja, genau.
Also das war definitiv was, denke ich, was wir beide empfehlen können.
Ja,
auch ein Film ist, der visuell und narrativ euch definitiv herausfordert.
Ja.
Also es ist jetzt nicht der Film, den man abends zum Abschalten gucken sollte.
Nee.
aber er ist spannend und hat auch eine sehr große thematische Tiefe.
Ja.
Und dann hattest du noch erzählt von dem, was du gerade gesehen hast, nämlich Le Bambini.
Le Bambini, weil es ist ein Mädchen. Also das zu flott zu erklären, kannst du das machen? Also
der Film handelt von einer Gruppe kleiner Mädchen, die, weil die junge Mutter sich mehr mit Party und Feiern beschäftigt, einigermaßen auf sich gestellt sind und dann unbetreut von den Erwachsenen auf die Erwachsenenwelt blicken und so, dass der dekadente, selbstbezogene Leben der Erwachsenen gefiltert durch die Kinderperspektive.
Was mir wirklich gefallen hat, aber wie gesagt, es ist frisch, ich habe das noch nicht verdauen, aber die ersten Eindrücke sind, ja, alle diese Erwachsene haben ihre Neurosen und die Kinder müssen damit leben, sich durchboxen in dieser Welt. Was ich gut fand, ist auch diese Kreativität in visuellen Arbeit, die Regisseurin. Es gibt ein Format wie ein Smartphone, aber es ist kein Smartphone, vertikal. Es ist noch enger als ein 4:3 Format. Also die Leute müssen sich dort bewegen, die Kleine. Und ich fand diese Magical Realismus sehr interessant, um sehr schwierige Themen eigentlich. Und es gibt viel Comic drin, aber es ist so schwere Themen. Das hat mir gefallen, die Art und Weise, wie es gemacht ist.
Das ist eine sehr interessante Perspektive. Ich hatte mit dem Film so meine Probleme. Ihr könnt ja auch alle in meiner Kritik auf Movie Break lesen, aber ich wollte eben gerade, weil ich diese ziemlich negative Kritik geschrieben habe, jetzt dazu mal auch eine Gegenperspektive hier haben. Denn es ist ja langweilig, wenn ich nur immer wieder das erzähle, was ihr sowieso nachlesen könnt. Für mich war dieser Film gerade wegen seiner sozialen Präsentation von so Unterschichtsmotiven, die denn so genommen werden als Ansatz, um zu zeigen, dass da irgendwie so eine Art Dekadenz da sei in dieser Familie. Aber eigentlich sind diese Sachen, die so eine Vernachlässigung der Kinder zeigen sollen, völlige Banalitäten. Also sowas wie, dass dann die Mutter mal einen Tag nicht da ist und feiern geht oder dass die Wohnung nicht perfekt aufgeräumt ist oder dass der Kühlschrank leer ist. Das sind so völlig normale Sachen, die bei jeder Familie vorkommen, auch in den besten Mittelstandsfamilien. Die werden dann so als Zeichen totaler Vernachlässigung dargestellt. Und dann gab es eben diese eine Szene, die für mich den Film absolut gekickt hat. Und das war ein Moment, als die einzige queere Person im ganzen Film, nämlich ein Babysitter, für einer Party Feuer fängt und das dann ein Witz sein soll. Also, und das war für mich so, das einzige Mal war das im ganzen Film, dass Gewalt lustig sein soll. Und wenn das jetzt ein kontinuierliches Element gewesen wäre, dass irgendwie ganz viele Leute eins auf die Fresse kriegen, es soll lustig sein und dann ist einer davon queer, dann wäre es mir egal gewesen. Aber wenn man diese Person dazu auswählt, dann ist das für mich problematisch.
Ja, du hast recht. Also das habe ich auch. Ich habe nicht ganz verstanden, warum es diese Person das durchläuft und sich so ja malträtiert ist in diesem Film. Das gebe ich dir recht.
Das ist also dieses Suffering Queer People, ja, aber dann irgendwie auch sich über dieses Leiden lustig mache. Trotzdem kann man andere Aspekte des Films, den übrigens Valentina Bertani und Nicole Bertani, die sind glaube ich auch Schwestern. Denke, soweit ich weiß, dass dieses Regie-Duo zwei Schwestern sind, die haben den gedreht. Aber natürlich wollen wir auch 2-3 Worte zum deutschen Film sagen. Sehnsucht von in Sanger, ich will immer sagen Sehnsucht von oder Sehnsucht nach, aber der heißt Sehnsucht in Sangerhausen. Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radebeul.
Genau, genau.
Der Film ist einfach wieder sehr episodisch in Sangerhausen. Ich, ganz ehrlich, hatte vorher gar keine Ahnung, dass Sangerhausen existiert. Wusstest du, dass Sangerhausen existiert?
Ich wusste nicht, dass Novalis von dort kommt und das existiert nie. Überhaupt nicht.
Ja, also, und jetzt habt ihr gerade schon von Malik gehört, was ist der Claim to Fame von Sangerhausen, dieser Kleinstadt in Deutschland? Der Dichter und Schriftsteller Novalis, der Deutsche, den kennt man ja schon, der ist da offenbar geboren. Aber trotzdem hat es dem Ort nicht zu genug Berühmtheit verholfen, dass wir ihn kennen würden. Aber das hat dieser Film nun geändert. Und Radelmeier, der sich auch schon in der Vergangenheit so mit Sozialthemen auseinandergesetzt hat, so in Filmen wie Blutsauger, der hat jetzt eine Figur in Sangerhausen angesetzt und erzählt da so in Stufen, in 3 Episoden folgt er 3 verschiedenen Frauen, auch in verschiedenen, 2-mal in der Gegenwart, einmal im
Novalis-Zeit.
Ja, Novalis-Zeit, genau.
Ja.
Novalis-Zeit. Daran ist, wir jetzt einfach Novalis-Zeit.
Ja, genau.
Merkt ihr, wir wissen nicht ganz genau. Also ich hatte das dann gegoogelt für meine Kritik, habe das inzwischen aber wieder zu meinem Gehirn gefallen. Ich glaube, das war so 19. Jahrhundert oder Frühromantik. Aber im Novalis-Zeitalter, da spielt eben die erste Episode. Und sag uns noch mal so ein bisschen, was gefiel dir an dem Film, Malik?
Was mir, also am Anfang, ich habe mir gedacht, ah nein, ich werde das nicht sehen, weil am Anfang, es gibt einen Schlager, denke ich, einen Musikschlager, Und diese Szenen in Novalis-Zeit, in Kostüm und so weiter. Ich habe mir gedacht, was ist denn das? Und dann, wir gehen Step by Step drin und dann wir sind in Gegenwart. Ich fand das sehr gut, wie es gezeigt ist. Nicht nur am Ende, weil am Ende ist sehr klar, wie es gemacht ist, aber wie es gezeigt ist, wie die Reproduktion von Sozialreproduktion funktioniert. Und von Novalis bis jetzt gibt es, ja, die Untertanen und die anderen.
Das war auch eine Sache, die mir am besten gefiel an diesem Film, dieses wie Hierarchien einfach konstant bleiben.
Ja.
Dass wenn deine Großmutter oder dein Großvater Dienstbote war, dann bist du auch noch vielleicht nicht die Bedienstete im Haus, aber du bist dann irgendwie die Putzfrau im Möbelstudio oder so. Du hast immer noch irgendeinen Job ganz, ganz unten in der Gesellschaft und dieser Aufstieg, der ist einfach nicht möglich.
Genau.
Und natürlich haben wir im Hintergrund dann auch nochmal so ein bisschen diesen wabbernden Rassismus, der überall in Deutschland ist. Und da gab es für mich auch die großartigste Szene im Film, wenn eine Iranerin...
Die Iranerin, ja.
Genau, eine iranische junge Frau, da einfach nur die Landstraße runtergeht, weil sie eine... Sie möchte gern Travel-Influencerin werden, geht mit ihrer Kamera da die Landstraße runter, macht überhaupt nichts und ein Polizeiauto hält neben ihr und sagt, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ausweis bitte.
Also es, ja, genau.
Genau. Solche Situationen ist halt 1A Deutschland.
Und auch, es gibt diese, also diese, er war wahrscheinlich Deutsche jetzt, aber er ist so nicht Deutsch, Chinesen,
genau,
als ein Auto gestohlen wird. Also die ganze Block, wo sie wohnen, sagen, es ist wahrscheinlich der Chinese.
Genau, ne? Also so, ja, der ist mir auch schon suspekt, ne?
Ja, ja.
Also, dass sofort die Leute, die Expats sind oder einen migrantischen Hintergrund haben, die sind, die verdächtigt werden. Ich hatte auch einige kritische Punkte an diesem Film, insbesondere, dass hier wieder aus der Sicht einer Mittelklasse-Person Unterschichtsprobleme dargestellt werden und dann alles oft zu locker, flockig, zu gefällig, zu sonnig, schön und amüsant wirkt. Also, dass man Probleme zeigt, aber dann immer so tut, naja, eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Auch das ist ein Film, wo man sagen kann, schaut ihn euch an, setzt euch damit auseinander.
Genau.
Jetzt haben wir schon fast 20 Minuten geredet, darum frage ich mal, was gab es denn so am Rande in anderen Sektionen? Gab es da noch irgendwas, wo du sagst, dieses oder jenes, darauf möchte ich gern hinweisen, das hat mir super gefallen oder überhaupt nicht?
Ja, doch, es gibt andere Filme, aber es gibt auch, um ein bisschen generell zu sprechen über diesjährige Locarno. Ich habe mit der Präsidentin der Jury Ritipan gesprochen und ihn gefragt, was für ihn Cinéma d'auteur ist, dass Locarno berühmt ist, es ist für Cinéma d'auteur. Und er hat mir drei Stichworte gesagt. Das heißt Raum, sich auszudrücken, Mitteln, die Dinge zu machen und Freiheit. Und ich finde, dieses Jahr, diese Freiheit ist für mich sehr prägnant im Programm. Es gibt auch in Cineasti del Presente, so diese junge, nicht junge, nicht immer jung, aber Debüt. Es gibt dieses koreanische Film, das du auch gesehen hast, The Film. Budget war 18.000 Euro. Es gibt auch diesen Schweizer Film Don't Let the Sun von Jacqueline Sund. Das ist auch ein anderer Anhaltspunkt. Zum Beispiel diese The Finn and Don't Let the Sun. Das spricht über diese Katastrophe, die wir erleben, weil wir schwitzen wie Schweine. Sie wissen das nicht.
So ein sehr ruhiges, dystopisches Drama, das in einer Gesellschaft spielt, in der sich das ganze Leben quasi auf die Nacht verlagert hat. Also eine nahe Zukunftsgesellschaft, in der alles nachts stattfindet, weil es am Tag so massiv die Sonne knallt und so heiß ist, dass man, wenn man rausgeht, sich also sofort Sonnenbrand kriegt. Man hier so an manchen Tagen jetzt die letzten, am Anfang waren es noch gemütliche 26, 27 Grad, jetzt ist es über 30, so 34, 32 Grad. Selbst nachts ist es noch 29. Also das ist echt Klimakatastrophe. Die Zeitungen in Deutschland titeln dann immer gerne sowas wie, oh, schönes Badewetter. Aber das ist dann einfach irgendwo auch eine mediale Verharmlosung der Klimakatastrophe.
Ja, genau. Und der koreanische Film ist auch über Katastrophe mit
Umweltverschmutzung
und kein Wasser. Also die Leute können sich nicht waschen, können fast nicht trinken und so weiter. Die beiden Filme auch haben eine selbe Komponente über in The Sun, man muss Leute...
Soziale Distanzierung.
Ja, genau.
So Alienation.
In Don't Let the Sun, man braucht Leute mieten, um etwas zu haben, als ob wäre ein Sohn, der gestorben ist und man will sich erinnern oder jemanden auf der Straße zu gehen und als wie ein Freund, aber es ist kein Freund, es ist jemand, der mich gemietet hat. Und bei The Finn, es gibt diese, das ist mehr Science Fiction, Und es gibt Leute, Omegas, die
neue Unterschicht darstellen. Es sind Leute, die so mutiert sind, aber gar nicht so im Sinne von irgendwie gefährliche Monster, sondern die einfach nur körperliche Veränderungen zeigen, die vielleicht sogar eine Anpassung an die veränderten Naturbedingungen ist. So wie man so der Name Omega sagt, ist ja der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Eine neue Unterschicht da.
Dann, es gibt immer diese Division in Gesellschaft.
Das war der, also der Film war auch definitiv ein Film, den ich ganz super fand. Und Don't Let the Sun, hatte ich so gemischte Gefühle, aber der hat sehr interessante Aspekte. Und das hattest du auch sehr interessant gesagt mit Retipan. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich Locarno so mag. 90% oder 95% der Filme sind interessant und lohnen es sich, dass man sich damit auseinandersetzt. Egal, ob ich sie dann super finde oder mittel oder schlecht, aber selbst die schlechten Filme sind interessanter und ich habe mehr davon als von vielen Durchschnittsfilmen, so 0815 Filmen, die ich in Cannes oder dann in Venedig sehe. Es ist aber noch nicht so wie auf der Berlinale. Bei der Berlinale hat man ja also an die 300 Filme. Hier sind es so knapp über 200, aber wenn man die Kurzfilme wechselt, glaube ich, nur so 150.
Ja, ja.
Das ist nochmal was ganz anderes als über 300, ne?
Ja, genau.
Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes, was du gerne zum Festival sagen würdest? Auch gerade aus deiner Perspektive das gesamte Festival.
Also dieses Jahr, sie haben wirklich, also das Festival hat wirklich, es hat geklappt, dass sie dieses Cinema d'Auteur gebracht haben und alle diese Stars, die Piazza Grande verrückt gemacht haben. Ich spreche natürlich über Jackie Chan.
Genau, Jackie Chan ist hier für sein Lebenswerk, den Ehrenleoparden. Ihr wisst ja, es gibt immer so wilde Tiere, so Bären, Löwen, Leoparden. Oder auch mal eine Muschel, die ist jetzt nicht so wild, aber die gibt es hier, den Wolf gibt es ja auch bei den Black Knights Film Festivals, hier gibt es den Leoparden. Also da war wirklich, ich habe versucht für einen Kumpel, für einen guten Freund, wirklich für jemanden ein Autogramm zu holen von Jackie Chan, dachte mir, das wird schon klappen. Keine Chance, ne? Das sind ja echt Leute aus China hierher angereist, um den einmal zu sehen. Und Emma Thompson ist auch da. Emma
Thompson.
Damit kommen wir dann auch zum Schluss.
Ja.
Und verabschieden uns. Ich sag vielen, vielen Dank.
Also vielen Dank, Leda. Es war eine Vergnügen.
Ihr hört mehr von uns, ne? Wir bleiben weiter dran.